Was mich nämlich brennend interessiert, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
Das ist verdammt lange her.
Wir haben Zeit.
Ja, genau. Also das Ganze fing eigentlich an, als ich mit 18 beschloss, kein Abitur zu machen und irgendwie gucken musste, wie geht's denn jetzt weiter. Und ich habe zwar davor mit 12 Jahren irgendwann mal angefangen, ein bisschen Gitarre zu lernen und habe mir da selbst beigebracht, was es da zu wissen gibt oder was man so machen kann, aber das war alles sehr, sehr einfach. Und als ich dann die Schule schmiss, das war ungefähr, lass mich nicht falsch rechnen, Anfang der 80er, und dann habe ich mich auf eine Anzeige gemeldet, Sängerin gesucht, weil ich einfach Bock hatte, das auszuprobieren. Und bin dann relativ schnell von der ersten Band und den ersten Studioaufnahmen zu der nächsten Band gekommen, die damals in Kassel war. Und es war eine richtig heftige Rockband, die haben richtig schön laut gespielt. Und so fing das alles an.
Wie haben dann gerade deine Eltern reagiert, als sie mitbekommen haben, hey, du hast die Schule abgebrochen, um jetzt Musik zu machen?
Das fanden sie nicht so lustig. Also das ist zu erwarten gewesen, dass die jetzt dann nicht Juhai schreien. Ich habe dann alle möglichen Jobs gemacht und mich dann einfach weiter bewegt. Dann hatte ich einen kurzen Rückfall im Sinne von, oh je, was passiert jetzt, weil ich mich mit dieser Rockband dann ein bisschen übernommen hatte. Dann war die Stimme erstmal kaputt. Das war ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich, und das ist ja eine sehr süße Geschichte, ich habe Songs geschrieben zusammen mit dem damals in dieser Band spielenden Schlagzeuger. Das ist Oliver George und den habe ich vor 6 Jahren wieder getroffen und das aktuelle Album Leise Bilder, das ist mit ihm zusammen entstanden. Da war dann lange, lange Pause dazwischen und viele, viele Dinge, die ich gemacht habe. Aber die letzten 20 Jahre bin ich eigentlich nur noch mit meinem eigenen Material unterwegs und habe inzwischen jetzt 9 Alben veröffentlicht.
Was ist bei dir so die Inspirationsquelle Nummer 1?
Alles, was um mich und in mir passiert eigentlich. Ich glaube, wenn man ein Songschreiber ist, dann wird man doch sehr zum Beobachter der Dinge, die so um einen rum passieren, die Dinge, die in einem drin passieren. Und ich finde es sehr, sehr spannend zu gucken, was mir so begegnet. Manchmal können das Sätze sein oder Dinge, die jemand sagt oder irgendetwas, was ich lese. Und dann gibt es natürlich auch die Zeiten, in denen ja Dinge dich einfach oder mich da wahnsinnig beschäftigen und ich dann schaue, dass der Song mir eigentlich hilft zu kapieren, was denn da eigentlich los, und dafür finde ich die extrem gut geeignet.
Heißt, deine Texte sind sozusagen die Schilderung deines Alltags und keine Fiktion?
Alltag ist nicht das richtige Wort. Ich glaube, wenn du den Song so nimmst, wie ich das mache, dann wird aus dem, was ich erlebe, ein Stück Poesie, und das hilft mir, das eigentlich hörbar zu machen, was ich nicht anders aussprechen kann.
Wie entsteht dann bei dir gerade ein Song?
Das ist ganz oft so, dass zum Beispiel, wie ich dir eben sagte, wenn so ein Satz anfängt zu kurbeln, nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Ich habe ein Zitat gelesen, dass man Kafka zuschreibt, andere Leute sagen, es sei von einem spanischen Poeten namens Mujada, aber das heißt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Das ist zum Beispiel so ein Satz, da kannst du mich mit erstmal in Bewegung halten.
Damit kriege ich dich dann erstmal.
Sag?
Damit kriege ich dich dann erstmal.
Genau, dann kommt so ein Ding und dann denke ich, was genau bedeutet denn das? Warum müssen wir es denn immer sicher haben? Warum sind wir oft so Schisser, die nicht vorwärts gehen? Und dann gucke ich mir so die verschiedenen Dinge an. Und das ist aber nicht aus dem Alltag dann so, dass ich sage, heute Morgen stehe ich auf und dann habe ich meinen Kaffee gemacht oder so. Dann merke ich, es gibt noch so eine andere Ebene, da wo dann wirklich Poesie entsteht. Und die hilft mir dann eigentlich was zu fassen, was ich anders nicht zu fassen kriege. Und dann irgendwann nehme ich die Gitarre in die Hand und fange an, die 2 Dinge zusammenzubringen.
Das finde ich gerade den spannenden Moment, wenn du dann auch die Gitarre nimmst und dann anfängst, mal rumzuklimpern. Also das heißt, bei dir ist es dann schon so, dass zuerst so eine Idee aufgrund eines Textes oder eines Zitats kommt und du dann probierst, es drumherum auszufrasieren mit der Gitarre.
Ja, es muss ein Thema da sein, was mich wirklich bewegt, ne? Dass ich das Gefühl habe, das kann was Politisches sein, das kann aber auch was sein, was mir sehr zu Herzen geht, wobei mir viele Dinge in der Politik im Moment auch sehr zu Herzen gehen, weil ich denke, was um alles in der Welt geht hier gerade vor sich, was ist los? Und dann ist es so, dass in dem Moment, wo Worte und Töne zusammenkommen, da kriegt es erst Kraft, da wird es erst spürbar, was eigentlich los ist für mich.
Heißt, man kann bei dir getrost davon sprechen, dass dein Hobby zum Beruf geworden ist?
Unbedingt. Also ich mache es immer noch wahnsinnig gerne. Ich spiele es sehr, sehr, sehr gerne live. Ja, auf jeden Fall.
Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt gerade daheim hockt, als Songwriter, und dann kann man da überhaupt noch ganz normal entspannt Gitarre spielen, ohne dass einem da gleich das Berufliche sozusagen in den Kopf steigt und man sich denkt, ach, das müsste ich jetzt doch eigentlich schon wieder verwenden?
Also ich bin so nicht gestrickt. Ich bin auch ziemlich faul, das heißt, ich spiele gar nicht so häufig. Also ich bin nicht jemand, der jetzt jeden Tag erstmal eine Stunde probt und übt und so, sondern das ist wie so ein Impuls, wenn der kommt, dann schreibe ich. Und von daher ist es auch gar nicht so, dass das dann sich so anfühlt, als würde ich jetzt meinen Beruf ausüben. Also für mich sind das Dinge, die total miteinander zusammenfließen. Das ist nicht das eine ist der Beruf und das andere ist mein Leben. Das ist irgendwie eins. Das kommt da raus und geht da wieder rein und zieht so durch. Das ist so ein ganz homogener Prozess.
Jetzt muss ich daraufhin doch glatt mal nachfragen, was eigentlich deine Lieblingsjahreszeit wäre. Das klingt für mich alles nach so ein bisschen entspannten Herbstabend irgendwie vorm Kaminfeuer und einem Tee.
Ich mag auf jeden Fall keine Hitze, das ist richtig. Ich bin kein Sommertyp. Jetzt im Moment, wenn ich gerade hier rausgucke, ich bin in Köln, scheint hier die Sonne. Es ist sehr, sehr farbig und warm und das mag ich wahnsinnig gern. Also ich bin schon durchaus jemand, der eine positive Form der Melancholie gerne genießt. So eine, wo man still wird und ruhig wird. Aber es gibt auch Aufruhr in mir oft und auch Dinge, über die ich mich aufregen könnte. Oder die ich versuche zu greifen, weißt du, gerade so Sachen, die mir, wo ich wirklich sehr, sehr viel drüber nachdenke, es klingt so schwer, aber die mich halt wirklich beschäftigen, ist, warum der Mensch so ist, wie er ist. Das ist was macht, das, da kannst du mich ganz lang mit beschäftigen. Na, warum wir zum Beispiel Empathie verlieren zunehmend in dieser Gesellschaft. Das sind so Themen, das macht mich echt kirre. Und dann versuche ich zu gucken, wie kann ich das so schreiben, dass es weder der moralische Zeigefinger ist, noch irgendwas. Und dann ist so ein Song, kann in Berührung gehen. Das heißt, wenn du ein Bild findest, wo du eine Frage stellst zum Beispiel, dann kann das eine ganz spannende Sache auslösen bei dem, der es hört. Und auch bei mir selber.
Jetzt kommen wir aber auch mal auf dein aktuelles Werk zu sprechen, Leise Bilder.
Ja.
Wie kam es eigentlich zu dem Titel der Scheibe?
Meistens weiß ich gar nichts, wenn ich anfange, Songs zu sammeln. Und irgendwann merke ich, guck mal, jetzt gibt es so 10, 12, 15 neue Songs, die irgendwo am Wachsen sind. Und dann schreibe ich das dann eigentlich erst auf. Und dann habe ich so eine ganze Reihe Titel. Und dann ist es eigentlich wirklich so ein ganz intuitives Ding. Und Leise Bilder, das entstand in so einem Moment, als ich dachte, ist schon interessant, ich bin jetzt 54 und trotzdem passiert es immer wieder, dass ich das Gefühl habe, dass Sachen, die eigentlich schon sehr, sehr lange zurückliegen, die mich so geprägt haben, die ab und zu an auftauchen in Momenten, wo ich es am wenigsten gebrauchen kann. Also so Dinge, wo es um Zutrauen geht oder um Vertrauen in bestimmte Sachen. Und jeder hat ja sowas erlebt, wo er vielleicht manchmal das Gefühl hatte, das kann ich gar nicht. Also da, wo du dir wirklich nicht mehr so richtig Zutrauen schenkst. Und die sind für mich gewesen wie so leise Bilder, die ab und zu mal so hochkommen, auch so Erinnerungen, die verknüpft sind, die eigentlich schon lange nicht mehr wirklich wichtig sind, die einen aber immer noch manchmal beeinflussen. Und von den leisen Bildern ging ich zu den leisen Tönen und ging ich zum leisen Sehnen. Und das ist so typisch für mich. Dann springe ich durch die Worte und auf einmal ist dann ein komplettes Bild da.
Wie lange hast du für das Album gebraucht?
Also das ist immer so schwer einzukreisen. Also ganz intensiv haben wir ein Jahr gearbeitet. Wir haben viel zu Hause aufgenommen von Wir. Das spreche ich nochmal mit den Oliver George an, mit dem ich das dann zusammen gemacht habe. Das Schöne bei Oliver ist, dass er so ein Multi-Instrumentalist ist, der auch wirklich toll arrangieren kann. Und das war sehr, sehr schön, so im Prozess dann zu gucken, ah, da könnte man noch eine Stimme gebrauchen, die jetzt nicht von uns ist. Und das Schöne ist, es gibt so einen Kreis von Leuten, die mir dann einfallen. Da habe ich gesagt, komm, der Lace Aldin, den mag ich so wahnsinnig gerne. Und wir kennen uns schon seit einigen Jahren auch und sind befreundet. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufst du den an und guckst mal, ob er Zeit hat. Und so wuchs das Album. Und am Ende würde ich sagen, mit allem drum und dran hat es schon 3 Jahre gedauert, bis alles wirklich da war.
Aber die ganzen Feature-Gäste, auch Leute, die dann einfach beim Album mitgeholfen haben, sind, kann man durchaus sagen, Freunde oder halt Kontakte, die du über die Jahre gepflegt hast?
Das sind alles so genau Leute, die mir, so Stoppock hat Gitarre gespielt auf einem Song, Joe Kraus hat Flügelhorn gespielt, ganz schön, dann der Marius Goldhammer hat Bass gespielt, der Frieder Gottwald hat Bass gespielt und dann noch der wunderbare Dennis Holmes, ein ganz toller Gitarrist, hat ein Solo beigesteuert und Markus Segschneider ist noch dabei, der hat Pedal Steel gespielt. Wir hatten einfach Lust auf so andere Farben ab und zu nochmal. Und das sind wirklich alles Leute, mit denen ich irgendwann mal irgendwo mal Konzerte gespielt habe oder man sich getroffen hat und irgendwo miteinander musiziert hat. Das hat großen Spaß gemacht, so die Farben da reinzuholen.
Ist das dann auch allgemein, also wenn man jetzt halt durch die Titelliste auch durchgeht, es sind immer, entweder ist es ein Wort oder es sind maximal zwei. Ist das so dein Markenzeichen?
Das hat sich auch so ergeben, du hast recht, weil die ganzen Songs heißt, es gibt glaube ich nur einen, der zwei Worte hat, gell? Sonst, also leise Bilder haben wir da, aber sonst haben wir mehr und vergehen und losfliegen und nur ein Wort. Und ich mochte das. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei, weil ich merke, so die neuen Titel werden auch ein Wort Titel werden.
Jetzt hast du schon den Herrn Georges angesprochen, aber wer hat denn noch an der Scheibe alles mitgewirkt?
Ja, die ich eben genannt habe, das sind eigentlich schon so ziemlich alle. Und dann hast du natürlich immer am Ende jemanden, der diese ganzen Dinge auch einfangen muss. Und auch ein langjähriger Wegbegleiter ist der Klaus Genoeth gewesen, mit dem ich dann wieder ins Studio gegangen bin, mit dem ich schon einige Sachen zusammen gemacht habe. Und das sind eigentlich schon so ziemlich alle Musiker gewesen. Wir haben die meisten Sachen haben wir beide aufgenommen, dadurch, dass Oliver auch eben super Gitarre spielt und wir inzwischen auch ganz viel live zusammengespielt haben, konnten wir das sehr gut machen.
Jetzt hast du schon am Anfang ja schon angesprochen, dass du ja zuerst sogar eine Rockband hattest, dann laut deiner Bio ja auch im Jazz daheim warst für kurze Zeit. Ist es jetzt so, dass du dich auch in diesem Singer-Songwriter am wohlsten fühlst oder ist es auch so, alles, was du mal gemacht hast?
Es ist auf jeden Fall schon. Also ich bin, nachdem ich in dieser Rockband war, habe ich mich mit Jazz ziemlich beschäftigt. Dann habe ich eine A Cappella-Band gehabt, die Vocaleros, und habe in verschiedenen Soul-Bands gespielt. Und so mein eigener Stil ist mit Sicherheit nicht so ganz der Singer-Songwriter-Stil, den du so in eine Schublade packen kannst. Du kannst so sagen, ah, das ist so wie... Ich bediene mich viel aus diesen vielen Dingen, die ich gemacht habe. Da kann auch mal ein bisschen afrikanisch anmutender Chor plötzlich drin vorkommen oder etwas, was nicht ganz so diesen üblichen Songwriter-Ideen entspricht. Und das ist auf jeden Fall so, wie du sagst, also aus den ganzen Dingen, die ich gemacht habe, hat sich das eigentlich, nehme ich mir das, was mir gefällt. Ich bin da immer glücklicherweise auch in der Lage gewesen, das sehr frei machen zu können, sodass ich niemandem irgendwie als Plattenfirma oder so es recht machen muss, wenn die sagen, hä, da hören wir den Hit nicht oder so. Das ist mir eigentlich ziemlich schnuppe.
Welche Songs, kann ich mir vorstellen, laufen bei dir in deiner Playlist unter den Top 5?
Ich bin jemand, der hört nicht sehr viel durcheinander, sondern wenn ich mal eine Platte liebe, dann höre ich nur die. Oder eigentlich auch relativ wenig Musik überhaupt, aber ich freue mich wahnsinnig auf ein Konzert mit der Band Fink, was jetzt im November in Köln stattfindet, die ich sehr, sehr mag. Glenn Hensert war das letzte Konzert, was ich gesehen habe, auch hier in Köln, was mich unglaublich bewegt hat, weil es das dritte Mal, dass ich da war. Also von mir wirst du eher so erdige und kraftvolle Musik hören. Mir sind Texte sehr wichtig. Ich brauche immer Worte, die mich wirklich auch bewegen und treffen. Dann fühle ich mich wohl in der Musik und Stimmen, die was machen mit mir.
Wie ist es denn jetzt gerade in einer Musikszene, die vor allem in den letzten Jahren ja viel durch Black Music geprägt wurde, der, ich sage jetzt mal, die Gitarrenmusik und allgemein die Singer-Songwriter, vor allem auf Deutsch, verschwinden ja nach und nach von der Bildfläche. Also wie ist es dann gerade auch für dich, wenn du so auf die Musik und auf die Musikszene in Deutschland guckst?
Das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt so einen Teil von mir, also du sagst zwar, die werden weniger, aber wir haben eine ziemlich breite Masse von sehr, sehr ähnlich klingenden sogenannten Songpoeten, wo ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von bin, weil ich so wenig Eigenes finde. Und das ist dann so eine teilweise auch so ein bisschen so eine Enthusiasmusmusik, ne? Du schaffst es, geh noch einen Schritt weiter. Und ich denke dann manchmal, was können wir hier noch bringen? Und da gibt es so wunderbare Beispiele von ganz anderen Tönen, wie an Nils Frever zum Beispiel, der für mich ein ganz toller Songwriter ist. Dann habe ich meinen alten lieben Wegbegleiter Stoppock, den finde ich großartig. Das sind aber keine Dinge, die so in dem sogenannten Mainstream stattfinden. Und ich denke, die Zeiten für junge Musiker sind ziemlich hart geworden. Dadurch, dass die Musik Möglichkeit davon zu leben, sich so sehr verkleinert hat, denn du verkaufst als junger Musiker wirklich kaum noch CDs. Und ein Stream, der bringt dem Künstler, wenn er ein Label-Deal hat, 0,003 Euro. Und das ist hart. Das heißt, wenn du also es nicht schaffst, dir ein Live-Publikum zu erarbeiten und auch hier und da nochmal eine CD oder sogar eine Vinyl, die ich sogar auch habe, an den Menschen zu bringen, dann wird es sehr, sehr eng. Und ich wünsche mir immer wieder, dass wir vielleicht, das sind dann aber auch Szenen, die man gar nicht so mitkriegt in dem, sage ich mal, kommerziellen Bereichen, ne? Wo Leute eine Musik hören, die gar nicht so unbedingt in den Charts läuft, aber die trotzdem geliebt wird. Und dann bin ich auch in dem Sinne eher auch so ein Oasenwesen, ne? Wo ich dann gucke, wo passieren die Sachen, die eben nicht unbedingt immer nur alle in so einer Vermarktungswelle dann plötzlich sehr, sehr gleichklingend werden.
Aber wenn man jetzt mal schaut auf die Liedermacher-Hitliste, da kann man ja durchaus sagen, da fühlst du dich ganz schön wohl.
Ich kann das ja gar nicht beeinflussen, dass ich da drauf bin. Und ich freue mich voll, weil das ist jetzt der dritte Monat, dass die aktuelle Single »Was zählt für dich?« da auf Platz 1 steht. Und das ist ein Song, der sich damit beschäftigt, eben mit dem Verlust der Empathie. Und habe mich tierisch gefreut, dass die das da zum dritten Mal reingewählt haben. Und da denen geht es ja vor allen Dingen auch um Songtexte, die ein bisschen weiter gehen als das, was man sonst so in dem breiten Rahmen hört. Und Menschen, die sich vielleicht mal ab und zu einen Kopf machen über die Dinge, die hier so passieren.
Würdest du dann auch sagen, dass du eher so der verkopfte Mensch bist?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin voll der Herz- und Bauchmensch. Und das ist nicht intellektuell, was ich da mache, sondern es geht mir immer darum, in Berührung zu kommen mit dem. Deswegen klingt es auch eher nach einer souligen Musik, als dass es nach einer klingt, die so Protestsongartig wäre. Also auch Musik, die durch eine schöne Instrumentierung, durch einen tollen Groove und eine fein gespielte Gitarre einfach auch strahlen kann.
Aber wann ist denn dann bei dir mit einer neuen Scheibe zu rechnen?
Es ist so ganz schwer zu sagen. Also ich werde jetzt die nächsten Monate ein paar Digitalveröffentlichungen noch machen. Auch dieses Was zählt für dich gibt es auch nur als Digitalveröffentlichung. Und ich glaube, wir brauchen mindestens noch ein Jahr, bis es dann wieder ein ganzes Album geben wird.
Aber ich denke mal, in dem Jahr wirst du ja auch nicht nur daheim hocken, sondern natürlich ja auch unterwegs sein, auf Tour gehen, dir dieses Live-Publikum, das du ja natürlich auch hast, einfach auch zu bespaßen und zu bespielen. Was für Termine stehen denn jetzt demnächst bei dir an?
Also wir sind nächste Woche, am Donnerstag sind wir in Fürth in der Kofferfabrik, dann fahren wir weiter nach Blaubeuren, da gibt es einen schönen kleinen Laden, das ist das Nix. Und dann sind wir noch in Dassel bei Nordheim, ganz oben wieder im Norden. Und dann kommt in diesem Jahr noch Neuss und Blomberg. Und dann kommt nochmal Berlin, die Nähe, Panketal und Goldschuh. Das findet man alles auf meiner Webseite wunderbar. Und da gibt es auch einen Newsletter, in den man sich eintragen kann. Da gibt es immer einmal im Monat Geschichten vom Lux und Konzerttermine und was so alles ansteht.
Dann verrat uns doch noch die Homepage.
Ja, das ist www.christinalux.de.
Dann sage ich jetzt schon mal ganz lieben herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zu diesem kleinen Musikplausch. Was ich immer ganz schön finde, ist, dass ich als Moderator am Ende immer sagen kann, ich ziehe jetzt mein Mikrofon nach unten und darf dir einfach das Schlussstatement des Interviews überlassen.
Ja, ich wünsche mir einfach sehr, dass viele Leute auch kleinere Sender hören, wie ihr die seid, und dass die sich verbreiten. Das ist schön, wo man auch mal andere Musik hören kann. Und wünsche mir, dass die Leute einfach ihre Herzen weit lassen und sich auch aufrichtig hinstellen können gegen Dinge, die im Moment sich hier so ein bisschen breit machen. Das ist mir gerade ein wahnsinniges Anliegen.
In the 60s it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only free FM. No technique.